Wir kommen zur Predigt und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam uns aufmachen dürfen hin zu Gottes Wort, dass wir uns auch heute Morgen wieder ganz konkret mit Gottes Wort beschäftigen können, auseinandersetzen können. Und dann hoffe ich auch, dass auch der Effekt heute Morgen wieder eintritt, wo wir merken, dass Gott uns anspricht, dass Gott uns etwas ja zu sagen hat für unseren Alltag, aber generell, wenn es um die Ausrichtung von unserem Leben geht. Bevor ich das Thema des heutigen Morgens nenne, möchte ich zwei Dinge vorausschicken. Ich war anfangs Januar, habe ich damit begonnen, mich für einen Themenabend in Itzehoe oben vorzubereiten, der dann am Ende Januar anstand. Wir hatten eine Absprache getroffen mit den Brüdern vor Ort, was so in etwa inhaltlich da statt sein oder stattfinden soll. Und während der Vorbereitung hat für mich etwas eingesetzt. Ich habe plötzlich gemerkt, Thomas, das ist ein Thema, da hast du aber noch nie darüber gepredigt. Dann hat mir das irgendwo mitgepackt und dieses Thema, das wird jetzt heute Morgen mitkommen. Ja, das mal so die eine Sache. Jetzt so die zweite Sache, die ich vorausschicken möchte. Lieber Zuhörer, halte mal kurz inne und dann möchte ich dich einladen, ein Stück weit Kopfkino zu starten und es wird für dich darum gehen, dass du dir konkrete Bilder also in Erinnerung rufst. Was kommt dir bei dem Begriff Schön oder Schönheit in den Sinn? Welche Bilder sind es? Vielleicht dann auch welche Begebenheit? Worin befindest du dich, wenn es um Schönheit geht? Denkt für euch mal drüber nach. Also, es gibt ja vieles Schöne, aber so der Inbegriff wirklich von Schönheit. So, ihr habt eure Zeit gehabt und dass das Kopfkino jetzt nicht zu lange läuft und zu weit weg läuft, kommen wir hier wieder zurück. Ja, was kommt mir bei dem Begriff Schönheit in Sinn? Das ist immer wieder die Natur, Naturlandschaften, da kann ich mich begeistern. Ganz konkret kann ich mich auch sehr begeistern, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen wieder das Frühlingserwachen in der Natur erleben werden. Wir haben jetzt draußen noch sehr viel kahl, das Gras an vielen Stellen auch nicht wirklich grün, da fehlt einfach noch etwas. Aber das wird ja dann, da wird eine rasante Entwicklung einsetzen. Das ist für mich dann wirklich schön, wenn eben die Pflanzen zu grünen beginnen, wenn es wieder richtig blüht. Also das gibt mir innerlich wirklich etwas. Noch eine weitere Sache, unsere Winter, die werden ja immer oder es wird knapp und knapper, was den Schnee angeht, aber was man dann wieder erleben darf, ja, dass geschneit hat. Und jetzt rede ich nicht nur von 2-3 Zentimeter, also dass mal mehr Schnee gefallen hat. Also auch für mich etwas an Schönheit, dann durch eine Winterlandschaft zu laufen. Ich kann mich dann auch total begeistern, wenn zum Beispiel die Tannen so enorm, also die Äste vollhängen und sie sich dann etwas runterbiegen. Eben das ja auch mit etwas an Schönheit. Schönheit, vielleicht hat vielleicht der eine oder von andere auch von euch dran gedacht. Also für mich ist das immer so ein erhebender, ergreifender Moment, wenn eine Hochzeit ist, eine Trauung und wenn dann die Braut hereinspaziert. Also ist ja nicht nur interessant für den Bräutigam, also insgesamt, wer da mit dabei ist, das miterleben darf. Ja, wie sieht die Braut aus? Und genau, da so den ersten Blick mit zu erhaschen. Liebe Männer, wenn ihr heute Morgen ein bisschen laut gedacht habt, was ist schön, und ihr habt dann nicht eure Frau mit erwähnt. Also denkt dran, ihr werdet auch wieder nach Hause gehen und dann müsst ihr vielleicht auch etwas zurechtrücken. Das war jetzt aber nur so ein kleiner Einschub mit. Ja, Schönheit, heute Morgen wird es ganz konkret um die Schönheit der Gemeinde gehen. Bei den vielen Aspekten rund um die Gemeinde, und da habe ich auch schon viel darüber gepredigt, aber ich habe mich noch nie dem Thema gestellt, die Schönheit der Gemeinde. Wir wollen gemeinsam mal kurz über die Gemeinde nachdenken. Da wissen wir ja, es gibt die weltweite Gemeinde, wo für uns vieles auch nicht sichtbar ist, wo wir auch nicht miterleben. Die Gemeinde haben wir vor Augen und erleben wir natürlich in der Ortsgemeinde, in kleinen, größeren Anlässen und auch an so einem Sonntagmorgen Gottesdienst. Ja, wir wollen kurz darüber nachdenken, was bedeutet dir deine Gemeinde? Welchen Stellenwert hatten die Gemeinde in deinem Christsein? Ich möchte an der Stelle noch so ein bisschen konkreter werden. Wie haben deine vergangenen 6 Wochen ausgesehen im Blick auf die Gemeinde? Welche Erlebnisse hast du gemacht? Welche besonderen Begegnungen waren da oder mit dran? Ja, was war besonders wertvoll? Wo hast du in der Gemeinde profitiert? Wo hast du in der Gemeinde auch von Gottes Seite her Segnungen erlebt? Wo hat vielleicht auch immer Gemeindeanlass wieder der Effekt irgendwo für dich eingesetzt? Du warst irgendwo niedergedrückt oder dir hat manches zugesetzt im Alltag, aber in der Gemeinde hat es stattfinden dürfen, dass du wieder ganz neu aufgeatmet hast. Das mal so die eine Sache. Jetzt habe ich natürlich viel von dem erwähnt, was positiv ist. Und ja, aber vielleicht gab es ja die vergangenen 6 Wochen auch andere Dinge. Du hast vielleicht Dinge erlebt, die waren eher störend. Dann gab es vielleicht Themen, die waren super anstrengend, weil die Themen, wo man eigentlich eine Lösung gebraucht hätte, irgendwie, das ging immer so ein bisschen hin und her in der Meinungsbildung und bis man dann vielleicht auch eine Entscheidung hatte. Vielleicht ist ja die Entscheidung noch gar nicht gefällt. Ja, dann kann Gemeinde also auch anstrengend werden. In der Gemeinde kommt es leider auch mal dazu, dass es unangenehm wird, ob es Verletzungen sind, ob man vielleicht auch den Eindruck hat, jetzt hatte ich da so einen Anliegen und ich bringe das an und irgendwie, ich werde gar nicht verstanden, es scheint fast, ich werde wie abgeputzt. Das dann sicher etwas unangenehm. Wenn es um Gemeinde geht, möchte ich für uns heute Morgen auch vom Verständnis her 2 ganz wesentliche Sichtweisen mitbringen. Themenbereich Gemeinde. Wir haben zum einen die Sichtweise aus dem heraus, welche Erfahrungen wir machen und welche Erfahrungen wir gemacht haben. Ich weiß ja nicht, was für euch in den Sinn kam, die letzten 6 Wochen, was da mit stattgefunden hat. Aber einfach diese Erfahrungen, die wir machen und immer wieder machen, die prägen uns im Blick auf die Gemeinde. Das ist die eine Sichtweise. Und dann gibt's ja eben noch die andere Sichtweise. Was hat denn Jesus gemeint, als er Gemeinde ins Leben gerufen hat, als er Gemeinde initiiert hat, als es zu dem Ursprung der Gemeinde kam? Was stand Jesus vor Augen? Dann eben auch in diesem Themenbereich mit dabei, was hat Jesus in die Gemeinde hineingelegt? Also da merken wir 2 Sichtweisen und es kann dann schon eigentlich auch sehr konträr eigentlich aussehen zwischen Erleben und dem, was Jesus meint. Warum bringe ich heute Morgen diese 2 Sichtweisen in unser Bewusstsein? Wenn wir nur die eine Seite anschauen würdet, dann kommt es ein Stück weit zu einer Schlagseite. Es wäre fatal, wenn dann vielleicht nur eben das Erleben im Vordergrund steht und von dem hat man dann sein Bild. Das Bild wird verfestigt, das Bild macht auch mit uns etwas. Und dann eben vor allem auch, wenn es negative Dinge sind, wie schade wäre es, wenn man dann sich ja vielleicht auch enttäuscht von der Gemeinde zurückziehen oder gar abwenden würde. Der Erfahrungsbereich Gemeinde, ohne Frage, da läuft manches und da erlebt man auch Unterschiedliches. Wir machen auch ganz unterschiedliche Erfahrungen mit diesem Schlagwort Erfahrungsbereich Gemeinde. Also ich habe für mich im Gemeindealltag auch immer wieder so dieses Bild vor mir, Gemeinde, da steht so ein Stück weit Baustelle drüber oder auch Großbaustelle. ja, wenn dann so dieses Schild Baustelle im Alltag irgendwo erscheint, dann ist ja oft die Baustelle abgezäunt. Dann ist es in der Praxis auch immer wieder so, wer in die Baustelle reinschaut, das sieht oft nicht so ansehnlich aus, ist einfach noch nicht in Ordnung. Das, was werden soll, da wird dran gebaut und da mag es eben noch sehr schmutzig aussehen und Dinge geben, die weniger schön sind. Aber eben, wenn dann mal der Bau vollendet ist, auch ein Neubau, also dann hat man auch hier etwas an Schönheit. Jetzt mit als Beispiel. Ja, mir ist es wichtig, dass bei den Erfahrungen, die wir machen, der ganz wesentliche Blick auf die Schönheit der Gemeinde nicht verloren geht. Denn wenn wir uns mit der Schrift auseinandersetzen und mit dem, was Jesus gemeint hat, dann stelle ich immer wieder fest, dass Jesus also sehr viel in die Gemeinde hineingelegt hat. Ich habe da für dieses Thema heute Morgen drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt, die Gemeinde hat ein einzigartiges Haupt. Der zweite Punkt, Intimität, der Blick von Jesus auf die Gemeinde. Und dann kommen wir über den dritten Punkt hin, Herzensentschluss. Ich will lieben, was Jesus liebt. Die Gemeinde, wie sie entstanden ist, den Ursprung hat sie ja eindeutig in Jesus Christus. Er ist der Initiator, er hat die Gemeinde ins Leben gerufen. Und mit dem, was Jesus beabsichtigt hat, da kann ich so die eine Aussage machen. Also Gemeinde ist nicht ein Nebenprodukt oder eine Nebensache von Jesus. Gemeinde ist eine ganz zentrale Sache für Jesus. Und wir werden darauf hinkommen. Die Gemeinde bedeutet dem Herrn Jesus so viel. Woran können wir das festmachen, dass Jesus die Gemeinde so viel bedeutet? Und da möchte ich mit euch reingehen in verschiedene Bibelworte. Also, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist, da mal zwei Aussagen. Zunächst einmal in Kolosser 1, 17 und 18. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Er, da ist von Jesus Christus die Rede, er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstanden ist, denn nach Gottes Plan soll er in allem der erste Platz einnehmen. Wer den ganzen Abschnitt anschaut, wird feststellen, dass es über mehrere Verse hinweg um Jesus Christus geht, um den einzigartigen Jesus Christus, der Schöpfer ist, der Retter ist, der Herr ist, der vom Vater her auch wirklich eine Sonderstellung mit hat und eben er ist das Haupt. Damit ist auch gemeint, er, Jesus Christus, ist der Ursprung der Gemeinde. In Epheser 1, Vers 22, da heißt es, ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Nicht nur Jesus Christus als Sohn hatte Gemeinde im Blick oder als Idee, sondern eben auch der Vater hat dieses große Anliegen gehabt und deswegen wurde Jesus vom Vater als Haupt für die Gemeinde bestimmt. Möchte mit euch hingehen oder zum Johannesevangelium. Wer das Johannesevangelium liest, auch das erste Kapitel, der Johannes hat ja ganz einen anderen Auftakt gewählt wie die anderen Evangelisten. Das Wort ward Fleisch, dann wird von dem Licht geredet. Und dann macht der Johannes relativ bald eine Aussage. An der Aussage bin ich schon immer mal wieder hängen geblieben. Und der Johannes sagt ganz kurz und knapp, wir sahen seine Herrlichkeit. Keine Frage, um wen geht's oder um was geht es bei dieser Herrlichkeit? Nun, es ist die Person Jesus Christus. Also die Jünger haben die Herrlichkeit von Jesus gesehen. Über 3 Jahre hinweg, in etwa sogar sehr intensiv, haben sie den Sohn Gottes gesehen oder Jesus Christus. Jetzt finde ich interessant, dass der Johannes nicht sagt, und wir sahen Jesus oder wir lebten mit ihm zusammen. Nein, er formuliert, wir sahen seine Herrlichkeit. Mit diesem Wort Herrlichkeit, da möchte der Johannes für uns etwas zum Ausdruck bringen. Dieses Wort, das im Urtext da steht, Herrlichkeit, das ist richtig übersetzt. Jetzt gibt's aber auch Leute, wo da der Sprache, also wo sich da gut mit drin sind in der Materie und dann aber auch die Sprache kennen, die sagen, an der Stelle könnte man auch übersetzen Klarheit. Und wir sahen seine Klarheit. Und mit Klarheit, also dass durch Jesus man klar sieht, klar die Dinge mit erkennt. Aber mit dieser Klarheit und Herrlichkeit, da ist mehr mit gemeint. Das bedeutet mit ein sichtbarer, von Gott verliehener Lichtglanz. Das haben wir zum Beispiel dann auch Engel oder Engelwesen, die aufgetreten sind. Und die hat die Klarheit des Herrn umleuchtet. Also dieser Lichtglanz, das lässt uns mit wissen, dass von Gott etwas so ganz Besonderes mit ausgeht, eben auch von Jesus. Und das haben die Jünger erlebt. Wir sahen seine Herrlichkeit, also dieses Besondere von Jesus Christus ausgehend. Jetzt haben wir heute Morgen leider nicht die Möglichkeit, dass wir die Jünger konkret befragen. Was habt ihr an Herrlichkeit gesehen und wahrgenommen? Wenn die Jünger hier wären, die könntet uns enorm viel sagen. Ich bin der Überzeugung, die würden nicht sagen, da und da haben wir die Herrlichkeit von Jesus gesehen, sondern die würden uns mitteilen und wissen lassen, in welcher Beständigkeit sie die Herrlichkeit von Jesus Christus wahrgenommen haben. In seinem Auftreten, in dem Umgang mit den Mitmenschen. Die haben zum Beispiel auch die Herrlichkeit von Jesus wahrgenommen. Wenn dann der Herr Jesus sich so ganz konkret mit Mitmenschen eingelassen hat, auch mit Mitmenschen, die er vorher nicht gekannt hat, aber sich denen zuwenden konnte. Ich denke, es ist euch in der Evangelia auch schon mit wahrgenommen. Dann kamen Menschen zu Jesus, die haben ihren Punkt, ihre Agenda gehabt über das, was sie reden wollten und haben das angesprochen. Aber der Herr Jesus, der tiefer sieht, der die wirklichen und wahren Bedürfnisse sieht, also da wurde irgendwo begonnen und der Herr Jesus macht eine Aussage, die in die andere Richtung geht, weil er eben Dinge übersieht und tiefer sieht. Ja, und das haben die Jünger mit wahrgenommen, dass der Herr Jesus eben im Gespräch darauf zu kommen, was wichtig und wesentlich ist. Durch die Evangelien zieht sich das Thema zum Beispiel hindurch, dass Menschen, die nicht gläubig waren, dass sie zum Glauben kommen und zu eben einer Jesus-Beziehung, Gottes-Beziehung. Dann kommt also Jesus immer wieder eben auch auf dieses zentrale Anliegen, dieses Bedürfnis, dass die Menschen zum Glauben kommen. Er macht seine Aussage dazu. Und ich kann mir gut vorstellen, wie die Jünger manchmal im Nachhinein überrascht waren. Also die sind ja dann die Dinge, die Erlebnisse auch im Nachhinein durchgegangen, nochmals durchgegangen. Die haben reflektiert und immer wieder dieses Staunen, wie Jesus gehandelt hat. Ja, wie Jesus die passenden Worte angebracht hat. Die Jünger haben auch die Herrlichkeit von Jesus gesehen, wo sie gemerkt haben, also der Herr Jesus kam ja nicht nur auf diese Erde, um irgendwie knapp einen Auftrag auszuführen und am Ende, wenn er das Tick oder den Tick setzen kann, dass er dann wieder geht. Also die haben ja auch gemerkt, wie Jesus voll dabei war. Wie viel Empathie, wie viel Herzblut, mit der zum Beispiel Jesus unterwegs war. Da möchte ich nur die eine Aussage bringen. Jesus, so ganz kurz bevor er an das Kreuz geht und er geht nochmal in nach Jerusalem hinein. Jerusalem, diese besondere Stadt, wo eigentlich die Ehre Gottes wohnen sollte und auch für ganze schöne Zeitabschnitte gegenwärtig war, zum Beispiel im Tempel. Und Jesus, er weint über Jerusalem, wie oft wollte ich dich versammeln, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihr habt nicht gewollt. Also da hätte Jesus noch viel mehr Menschen eigentlich helfen wollen und eben er hatte dieses Herzensanliegen. Dort haben sie die Herrlichkeit von Jesus gesehen und dann kam das ganze Kreuzesgeschehen. Das gab ja dann für die Jünger im Nachhinein auch Turbulenzen, weil sie nicht recht wussten, wie das dann weitergehen wird. Aber nachdem der Auferstandene ihnen begegnet war und sie dann auch ein Verständnis hatte, warum es den Kreuzestod gebraucht hat, also auch dort haben sie nochmals die Herrlichkeit von Jesus gesehen. Es wäre interessant, sich mit den Jüngern darüber zu unterhalten, dieses Kreuzesgeschehen, der Herr Jesus hin zum Kreuz, wie sie ihn erlebt haben, ja, und wie Jesus einfach bereit war, sein Leben zu geben. Der Kreuzestod war kein Betriebsunfall. Der Herr Jesus hat ja sein Leben ganz bewusst für eine Menschheit gegeben, um Menschen, die sich von Gott losgelöst haben, die ihre eigenen Wege gegangen sind, die wieder zu Gott zurückzuführen. Der Prophet Jesaja bringt es schon im Alten Testament sehr gut auf den Punkt, wenn er aussagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Vielleicht ist heute Morgen auch jemand mit da, wo sagt, also so nah irgendwo an Jesus dran, Schönheit der Gemeinde ist für mich eigentlich gar kein Thema. Ich bin irgendwo eher, das sind andere Themen. Vielleicht sogar die Frage, gibt es denn Gott tatsächlich? Und ja, ich höre mir das mal irgendwo mit an. Ja, was haben wir als Christen an der Stelle mit weiterzugeben? Eben, wir Menschen haben uns von Gott entfernt. Wir sind eigene Wege gegangen. Und auch der Christ merkt es immer wieder, wie eigentlich das Lebenskonzept, ich bin mein eigener Herr und ich gestalte mein Leben, wie ich es will. Also wie uns das manchmal so nahe steht oder wir da auch ganz bewusst uns damit auseinandersetzen müssen, damit wir wirklich am Herrn nicht vorübergehen. Ja, und eben dann sind wir auch mit eingeladen, auch beim Propheten Jesaja auf den zu schauen, der unsere Schuld, unser Versagen getragen hat. Jesaja sagt dort in Kapitel 53, Strafe, die eigentlich ich verdient hätte, die liegt auf ihm. Und somit kann es zu einem neuen Leben kommen. Wer an der Stelle Unsicherheit hat, mehr wissen möchte, da lade ich ein, nach dem Gottesdienst auf Vertrauenspersonen zuzugehen. Gerne auch auf mich. Und dann können wir das noch weiter mit anschauen. Wenn Johannes gesagt hat, wir sahen seine Herrlichkeit, dann bringt der Johannes hier auch ganz bewusst zum Ausdruck, wir sahen die Einzigartigkeit oder das Überragende von Jesus Christus. So hat das der Johannes mit wahrgenommen. Jesus, er ist das Haupt. Genau, jetzt bin ich gerade noch auf dem Suche, ob ich die eine Bibelstelle jetzt gleich bringe. Nein, die kommt im zweiten Abschnitt mit dran. Dann gehen wir mit rein, Intimität, der Blick von Jesus auf die Gemeinde. Worin besteht die Schönheit oder das Besondere der Gemeinde? Und es liegt eben in der Absicht, was Jesus gemeint hat, was ihm vor Augen steht, wenn es um Gemeinde geht. Um das schon gleich direkt mit zu sagen, der Herr Jesus hat also die Gemeinde gemeint, etwas ganz Besonderes, wo er selber als der Herr der Gemeinde in einer besonderen Verbundenheit zu der Gemeinde steht. Dieses Besondere wollen wir jetzt gemeinsam anschauen in Epheser 5. In diesem Abschnitt geht es auch sehr viel um Mann und Frau und das Verhältnis. Aber dann kommt dieser Gedanke, dann kommt dieses Besondere, wird dort mit aufgegriffen. Wir würden einsteigen in Vers 24, lese bis 29. So von diesem Kontext, eben auch Mann und Frau, kommt da auch noch einiges mit, aber dann auch dieser zentrale Punkt. Dieser Abschnitt auch wieder aus der neuen Genfer Übersetzung. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Wir haben hier einen Abschnitt, immer wieder auch ein bisschen typisch für den Apostel Paulus. Er kann ein Thema haben und das hat er wirklich vor Augen, das geht er an. Aber der Paulus kann auch noch ein zweites Thema mit hereinziehen, laufen lassen. Und dann läuft es so auch ein bisschen parallel nebeneinander. Dann ist mal wieder dieses Eheverhältnis von Mann und Frau. Dann ist es wieder die Gemeinde. Wir haben in diese Verse gemerkt, dass Jesus sehr viel in die Gemeinde hineingelegt hat. Ja, jetzt an der Stelle das Schlagwort, es ist eben die Liebe. Also Jesus hat nicht nur etwas ins Leben gerufen, damit etwas organisiert ist. Von Jesus Christus aus selber, sein Herz ist bei der Gemeinde und er liebt die Gemeinde. Wenn man diesen Text genau mit anschaut, der Apostel Paulus, dem war es ein Anliegen, wenn es um die Ehe ging, dass im Alltag wirklich die Liebe pulsiert. Und liebe Ehepaare, die Liebe soll ja nicht nur die ersten 2, 3 Jahre so richtig pulsieren, sondern auch wenn sich vielleicht manches ändert und das auch in der Beziehung, das gibt ja auch Entwicklung und hoffentlich geht es auch wirklich mit weiter, aber die Liebe, die soll da sein. Dem Paulus ist es ganz wichtig, ihr lieben Ehepaare, dass die Liebe eben, dass die nicht zu knapp vorhanden ist. Für mich, keine Frage, so wie ich den Text lese und deute, da hat der Paulus eine hohe Messlatte, welche Liebe in der Ehe pulsieren kann. Und wenn das so der Fall ist, dann erleben wir auch in der Praxis das Bereichernde, das Ergänzende in einer Ehe. Ja, dann kann man sich auch ganz aufeinander einlassen. Wie schön ist es auch in einer Ehe, wenn man sich wirklich einander versteht, wenn man je länger, je mehr auch einander besser versteht. Da mag auch Unterschiedlichkeit da sein. Im Alltag gibt es auch immer mal wieder ganz unterschiedliche Sichtweisen. Aber wo dieses Band der Liebe da ist, etwas so Wesentliches. Warum sage ich, dass der Paulus die Messlatte sehr hoch legt? Denn also er sagt nicht, ihr Männer liebt eure Frauen, Punkt. Er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und keine Frage, wer das Neue Testament aufmerksam liest, der merkt, wie sehr Christus die Gemeinde liebt. Der merkt es auch in den Aussagen hier mit. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und jetzt wird bereits ausgeführt, er hat sein Leben für sie hingegeben. Am Kreuz von Golgatha, damit er die Braut oder die Gemeinde überhaupt für sich erkaufen kann. Menschen, die abgefallen war von Gott, wo Gott auch sagen muss, die gehen sündige Wege. Er möchte diese Menschen erkaufen. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Heilig, da ist ja auch die Bedeutung der Aussonderung drin. Liebe Gemeinde, als Gemeinde sind wir ausgesondert für unseren Herrn, um da in einer ganz besonderen Beziehung mit dazustehen. Weiter wird hier mit ausgesagt, dass auch das, was unser Problem war, durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Ganz eine wichtige Sache, dass wir das im persönlichen Leben wissen dürfen. Die Schuld ist abgewaschen, abgetan durch Jesus Christus. Es steht nichts mehr Trennendes zwischen uns und unserem Herrn. Ja, und dass das so gut aussieht, eben nicht unser Bemühen, das hat Jesus Christus für die Gemeinde, aber eben auch mit für Einzelpersonen wirklich getan. Dem Herrn Jesus geht es nicht nur um Rettung und dass wir dann tadellos oder gut vor ihm dastehen, denn dieser Text, er geht weiter, denn er möchte sie, die Gemeinde, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Wow! Jesus hat sich enorm viel vorgenommen, als es um die Gemeinde ging und wie es auch heute um die Gemeinde geht. Der Herr Jesus möchte dieses Gegenüber in einer Liebesbeziehung. Liebesbeziehung meint ja, dass sich zwei Herzen total gehören. Jetzt als Gemeinde soll unser Herz dem Herrn gehören. Wir können uns aber auch sicher sein, dass das Herz unseres Herrn Jesus uns gehört. Und wenn sein Herz uns gehört, dann geht der Herr Jesus wirklich mit uns mit. Wir sind ihm Herzensanliegen. An der Stelle ein kurzer Cut. Ja, im Alltag leiden wir Christen vielleicht manchmal auch darunter, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle isoliert sind, unverstanden sind, aber der Herr Jesus, er kennt uns, er liebt uns. Und wenn uns vielleicht Mitmenschen manchmal überraschen und wir auch manchmal den Kopf kratzen, selbst auch in der Gemeinde, warum jetzt wieder irgendetwas stattgefunden hat und wir es nicht ganz einordnen können, aber Jesus, er liebt uns. Ich muss da zügig weitergehen, möchte mit euch noch mit hineingehen, die Schönheit der Gemeinde und eben dann, wenn man es auch konkret mit anschaut, was bedeutet die Gemeinde für Jesus Christus? Da haben wir dann auch noch Aussage oder möchte ich noch Aussage aus dem Buch der Hohen Lied der Liebe bringen. Das Hohe Lied der Liebe, da geht es um wirklich die Liebe von zwei Menschen, die sich gefunden haben und die dann auch im göttlichen Rahmen ihren gemeinsamen Weg mitgehen. Und wer das Buch der Hohe Lied der Liebe liest, also ist interessant, wie sehr sich diese zwei zugetan sind und was die füreinander übrig haben. Viele Ausleger über die Jahrhunderte haben natürlich in diesem Hohen Lied der Liebe dann auch immer wieder die Liebe von Jesus Christus zu meiner Gemeinde gesehen. Und so aus diesem Blickwinkel da jetzt zwei Aussagen. Zunächst mal aus Kapitel 1. Weißt du es nicht, die Schönste unter den Frauen, so geh hinaus auf die Spuren der Schafe und weide deine Zicklein bei den Zelten der Hirten. Ich vergleiche dich, meine Freundin, einer Stute an den Wagen des Pharao. Deine Wangen sind lieblich mit den Kettchen, dein Hals mit den Perlenschnüren. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Schön bist du, deine Augen sind wie Taubenaugen. Ich gehe gleich rein weiter rein in Kapitel 4. Hier wird wieder der Abschlussgedanke von Kapitel 1 oder was ich gelesen habe mit aufgenommen. Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead. Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe, die aus der Schwemme kommen, alle haben sie Zwillinge und es fällt keiner unter ihnen. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur und dein Mund ist lieblich. Deine Schläfen sind hinter deinem Schleier wie eine Scheibe vom Granatapfel. Zugegeben, wenn es darum geht, Liebe und Liebesverhältnis auszudrücken, also es ist in einer anderen Zeit entstanden und da drücken wir heute etwas die Dinge anders aus. Aber lieber Mann, wenn du dir da schwer tust, deine Liebe deiner Frau gegenüber zu bekunden, dann schau doch mal in das Hohe Lied der Liebe rein und dann mach den Auftakt, deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe. Oder auch deine Schläfen hinter deinem Schleier wie eine Scheibe vom Granatapfel. Und wenn ich dann deine Frau lange anschaut, dann versuchst zu übersetzen, was du vom Herzen nun wirklich mit meinst. Nochmals zurück. Wir merken aus diesen Versen raus, eben wie die Braut dem Bräutigam so viel und ganz von hoher Bedeutung ist. Und es ist tatsächlich so, die Gemeinde Jesu Christi, die bedeutet ihm so viel. Wer hineinschaut in das Buch der Offenbarung, oder ich möchte so einen ganz kurzen Bogen spannen, vom Garten Eden, vom Paradies, wo ja der Mensch in einer besonderen Gemeinschaft mit dem Herrn lebte. Und dann Offenbarung 21, dort wird das Thema des neuen, ewigen, zukünftigen Jerusalems entfaltet. Dort wird im Auftakt der Verse, dort wird auch die Braut wieder angesprochen. Also ich sah das neue Jerusalem herniederkommen, wie eine Braut geschmückt für ihren Bräutigam. Das ist Absicht des Herrn Jesus, dass wir als Gemeinde, als geschmückte Braut dem Herrn Jesus entgegengehen. Ja, wir als Gemeinde oder die Gemeinde bedeutet Jesus Christus so viel, hat so einen hohen Stellenwert. Ich möchte noch zu dem dritten Punkt kommen, den werde ich auch relativ kurz halten. Wenn wir darüber nachdenken, was ist irgendwo unsere Antwort an Jesus? Wir, die wir ihm so viel bedeuten. Übrigens, meine Predigt wird heute nicht fertige Einheit bilden, sondern die Predigt soll auch mit anregen, für die Zukunft drüber nachzudenken. Eben die Schönheit der Gemeinde oder die Einzigartigkeit der Gemeinde, natürlich auch die Einzigartigkeit von Jesus, dort weiter drüber nachzudenken und dass wir da einfach auch mitgenommen werden von unserem Herrn, was seine Absicht ist. Und wenn im Alltag das einmal wieder drunter und drüber geht, im persönlichen Leben, auch in der Gemeinde, aber dass man diese Schönheit, die Jesus meint, nicht aus dem Auge verlieren. Wie sieht, ja, was löst es in uns aus, dass Jesus die Gemeinde so einzigartig in der Liebe anschaut, dass er zum Beispiel auch so an den Lippen hängt, der da in dem Buch der Hohen Lied beschrieben wurde, der so diese Details wirklich in Aufmerksamkeit wahrnimmt. In mir, ja, wird mein Herz erwärmt und ich merke, wie ich auch durch diese Gedanken mitgenommen werde, so ganz, möchte ich sagen, natürlich hin zu meinem Herrn, zu unserem Herrn, der es doch so gut mit uns meint. Herzensentschluss, und ich habe das sehr kurz gehalten, ich will lieben, was Jesus liebt. Wenn ich darüber nachdenke, was Jesus in die Gemeinde hineingelegt hat, wie er die Gemeinde liebt, ja, dann will ich lieben, was Jesus liebt. Natürlich zunächst einmal an erster Stelle ihn selber, aber ich will auch die Gemeinde lieben. Ich fände es übrigens interessant, im Hauskreis bei uns zu Hause sind wir in den ersten Korintherbrief eingestiegen. Wer um die Zustände weiß, die dort geherrscht haben in Korinth, da war manches nicht so toll. Da wurde auch manches ganz grundsätzlich verletzt, was eigentlich zum christlichen Leben und der Nachfolge dazu gehört. Aber der Apostel Paulus, der kann in der ersten Verse trotz der Missstände, die er dann auch ansprechen wird, die er auch nicht ausspart, aber er, müsst ihr mal lesen, den Briefauftakt, nachdem er also die Einleitung gemacht hat, wie er für diese Gemeinde dankt. Ja, die Korinther-Gemeinde, keine Gemeinde der Vollkommenheit, da gab es Gruppierung, Spaltung, da gab es weitere Missstände, aber er dankt für die Gemeinde. Warum dankt er denn so sehr? Weil eben Christus so viel hineingelegt hat, weil Christus dort der Gegenwärtige ist, weil Christus der ist, der auch für die Weiterentwicklung der Gemeinde in Korinth sorgen wird. Herzensentschluss, ich will lieben, was Jesus liebt. Möchte euch da noch kurz zu Psalm 27 mit hinnehmen. Der David, der diesen Psalm schreibt, er war in einer schwierigen Situation. Das bringt er auch zum Ausdruck. Der David war eigentlich beim Verfassen dieses Psalmes sehr am Kämpfen. Eigentlich auf das eigene Überleben, weil sich Feinde gegen ihn aufgemacht haben. Dann hat er David einen ganz starken Einstieg mit den ersten drei Verse in Psalm 27. Jetzt möchte ich mit euch aber ganz kurz auf Vers 4 zu reden kommen. Denn der David, er sagt da, eines erbitte ich vom Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem heiligen Tempel. Mit dem vielen, das den David umgeben hat, er macht hier die Aussage, eines bitte ich vom Herrn. Er hat später in diesem Psalm auch noch weitere Bitten, die er äußert, aber vorangestellt und was ihm so wichtig ist, eines bitte ich vom Herrn. Da hat David für sich Klarheit gehabt, das wird der Schlüssel sein für das Weitere, wo sich ereignet und was dann auch geschehen wird und welchen Verlauf sein Leben nehmen wird, hat er auch nicht gewusst. Aber das war für ihn das Wesentliche. Eines bitte ich von Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang. Und jetzt eben diese Aussage, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen, um die Lieblichkeit des Herrn zu betrachten, um über die Lieblichkeit des Herrn nachzudenken. David war immer wieder auch ein viel beschäftigter Mann. Aber diese Zeit, die hat er sich gerne genommen mit seinem Herrn, um eben in der Gemeinschaft mit seinem Herrn zu sein, aber auch über den Herrn nachzudenken. Wir hören oft viel über die stille Zeit, über das Bibellesen, über das Gebet, absolut wichtig. Aber hier erwähnt der David auch einen Aspekt, also er möchte über den Herrn nachdenken. Er möchte für sich das Innere, ja, was da stattfindet, auch immer wieder damit umgehen. Er möchte diese Gedanken in seinem Herzen bearbeiten. Vielleicht gibt hier uns der David auch eine Richtung vor, was auch in unserem Leben immer wieder dran ist. nach der stillen Zeit, nach der Versammlung, nach der Bibelstunde, nach dem Hauskreis, Dinge zu bewegen, um eben die Herrlichkeit, die Lieblichkeit des Herrn zu schauen, zu betrachten, also innerlich damit umzugehen. Wenn wir es machen, ich stelle fest, und also nicht nur ich, dass wir da gestärkt werdet und einfach auch gestärkt werdet auf dem Weg des Lebens weiter Jesus Christus nach. Die weiteren Gedanken, die werde ich nicht mehr bringen, da sagt mir die Zeit, die ist um. Ja, und der Herr möge euch segnen, immer wieder die Schönheit der Gemeinde und unseres Herrn zu betrachten.